Reflex, dein Podcast zur Kirche und Gesellschaft. Themen, die dich bewegen, wir diskutieren sie. Ein Podcast der Evangelisch-Reformierten Kirche Schweiz.
Hallo zusammen, ihr hört Reflex, euren Podcast für evangelisch-reformierten Content. Heute grüßen wir die reformierte Kirche im Kanton Fribourg, die unsere Synode letzte Woche so großartig beherbergt hat. Ganz ehrlich, wie oft am Tag schaut ihr so auf euer Smartphone? Ich hänge allein schon beim Berufswegen oft auf Instagram rum. Von der Tageslosung über die neuesten Meinungen zu feministischer Theologie, ein Podcast über Geschlechterbilder in der Bibel, ein TikTok mit tanzenden Pfarrpersonen oder bis hin zum Hinweis auf einen neuen Familiengottesdienst von meiner Kirchgemeinde. Da läuft mir in 2 Minuten Swipen ganz schön viel über den Bildschirm. Das Smartphone ist ein Zeitfresser, aber für mich auch immer wieder ein Fenster zur Inspiration. Hier sucht man auch Impulse oder man folgt unterhaltsamen Influencerinnen beim Missionieren oder macht eine Meditation mit einer App. Spirituell online unterwegs. Wie verändert das Glauben und Kirche? Dazu habe ich mir 2 Forscherinnen eingeladen. Sabrina Müller ist seit 2024 Inhaberin des Lehrstuhls für praktische Theologie an der Evangelischen Theologischen Universität in Bonn. Seit 2018 forscht sie zu digitaler Religion und Theologie. 2021 wurde Sabrina Müller Projektleiterin im interdisziplinären universitären Forschungsschwerpunkt Digital Religions an der Uni Zürich. Und sie arbeitet an Themen wie religiöses Influencing, spirituelle Apps, digitale Kirche und Theologie. Aline Knapp ist seit 2024 wissenschaftliche Mitarbeiterin am Lehrstuhl für praktische Theologie der Uni Bonn. In ihrer Promotion setzt sie sich mit religiösen Apps und deren Bedeutung für gelebte Spiritualität auseinander. Sie ist assoziierte Forscherin bei Digital Religions. Und die beiden sind wir heute online zugeschaltet. Herzlich willkommen euch beiden.
Hallo.
Hi. Cool, dass wir da sein können.
Und liebe Hörerinnen und Hörer, falls ihr heute komische Geräusche hört, das sind die Ventilatoren, die bei uns heiß laufen, weil wir haben ungefähr heute 35 Grad im Studio. Der Hitzewelle geschuldet. Aber wir versuchen das hier trotzdem gut auf die Reihe zu kriegen. Meine Einstiegsfrage an euch beide ist, wie viele religiöse Apps habt ihr denn so auf dem Handy?
Ich glaube, bei mir sind es 7 oder 9, aber das ist ja schon die Frage, zähle ich jetzt Instagram zum Beispiel dazu oder zähle ich es nicht dazu? Weil es hängt ja davon ab, wie ich eine App nutze.
Genau.
Ich glaube, bei mir, also wirklich jetzt Apps, die im engen Sinne, die jetzt quasi rein religiös sind und nicht sowas wie Insta, was alles Mögliche sein kann, so 4, würde ich sagen.
Und habt ihr beiden auch schon mal mit Jesus gechattet?
Ja, natürlich. Und mit Abraham auch.
Was hat Abraham dir erzählt?
Das weiß ich ehrlich gesagt nicht mehr, aber es war noch amüsant.
Also ich würde sagen, definitiv nein. Da bin ich, keine Ahnung, was konservativ oder wie auch immer. Ich habe noch nicht mit Jesus gechattet.
Bevor wir weiterreden, habe ich noch ein paar Zahlen rausgesucht.
Reflektor.
Wie viele christliche Apps es in der Schweiz gibt, ist leider nicht genau bezifferbar, da es sich um einen globalen Markt handelt. Sucht man im App Store, findet man zwischen Gebet, Meditation, christlicher Partnerbörse, Streamingdiensten, Spielen, KI, Bibelchat und Community alles. Eine Studie zeigt, Menschen auf Instagram machen durchaus religiöse Erfahrungen. 40% der Befragten gaben nämlich an, dass die Profile, denen sie folgen, ihren Alltag und ihre Religiosität beeinflussen. Jede 2. befragte Person gab an, wegen Influencerinnen und Influencern nach anderen Meinungen zu Themen des Glaubens aktiv zu suchen. Beten, meditieren, Bibel lesen. Was machen denn Userinnen und User tatsächlich in diesen Apps? Und was hat euch in eurer Forschung da am meisten auch überrascht?
Du hast es ja schon so ein bisschen angedeutet, welche Apps alle gibt. Und ich glaube, das ist ja schon mal der erste zentrale Punkt, dass man jetzt gar nicht sagen kann, das ist die eine Sache, die man auf Apps macht, sondern Apps sind wahrscheinlich mittlerweile so vielfältig wie eben auch kirchliche Angebote im Nicht-Digitalen. Es gab schon 2014, hat Heidi Campbell heißt sie, die hat so, ist so eine der ersten Forscherinnen in diesem ganzen Bereich, digitale Religion. Und die hat da schon so eine Typologie oder so eine Kategorisierung von religiösen Apps gemacht, hat da schon gesagt, es gibt allein 11 verschiedene Typen von Apps. Und ich meine, das ist über 10 Jahre her, so, ne? Das heißt, man kann sich vorstellen, was da ja irgendwie für eine Pluralität gibt. Und eben, es gibt so Apps, die relativ viele dieser Meditations-Apps angelegt sind. Können wir auch nachher noch ein bisschen drauf eingehen. Aber auch Apps, die eher so auf Organisation angelegt sind, also die wirklich eben kirchliches Leben so ein bisschen planbar machen wollen. Und dazwischen gibt es im Prinzip die ganze Bandbreite. Also ich gucke mir in meiner Arbeit, eben du hast ja schon gesagt, dass ich dazu forsche zu religiösen Apps und mich da speziell auf eine bestimmte App konzentriere. Die heißt Evermore und daran spiele ich mal exemplarisch durch, was heißt denn das eigentlich, wenn man für seine Spiritualität eine religiöse App benutzt. Und im Prinzip würde ich sagen, dass das, was da passiert, ist eigentlich gar nicht so anders als das, was so große Theorien dem Gottesdienst zuschreiben. Und ich glaube, so in dieser Eindrücklichkeit richtig sagen zu können, eigentlich müsste man konsequenterweise das, was da passiert, als Gottesdienst beschreiben, hätte ich jetzt vorher schon nicht so erwartet.
Was mich zum einen überrascht, aber vielleicht nach all den Jahren auch gar nicht mehr, ist, dass man die ganze Breite von religiösem Leben, religiöser Suche, Spiritualitätsformen und alles wirklich auch findet. Und für mich sehr eindrücklich ist, und das sehen wir in den verschiedenen Forschungsprojekten, dass wir eben dieses Online und Offline auch in Fragen von Spiritualität gar nicht mehr trennen können, sondern das verschmelzt total in eines. Und wir sprechen da häufig dann auch von Postdigitalität, das nicht im Sinne von Nachdigitalität, sondern wirklich dieses Verschmelzen. Und dass das zusammengehört, im Leben auch zusammengeführt wird. Das heißt, eigentlich wird je länger schwieriger, so zwischen quasi zum Beispiel Spiritualität online und offline zu unterscheiden. Und sogar in Gottesdienstformen, ja, kommt das immer näher zusammen. Oder zumindest so, wie Menschen, also UserInnen, ihr spirituelles Leben gestalten.
Das heißt, wenn ich im Sinne postdigital bin, dann wäre mir das egal oder es wäre für mein, sag ich mal, Glaubenslevel egal, ob ich diese Inspiration oder diese Weisheit aus Instagram gehört habe oder ob ich die live von einem Pfarrer im Gottesdienst gehört habe.
Ich glaube, es geht nicht mal so stark um die Wertung. Es geht eigentlich darum, wie wird religiöses Leben, religiöse Identität, religiöse Erfahrungen und so weiter, wie wird das eigentlich generiert? Und das ist eben mittlerweile ein Zusammenspiel von ganz vielem. Ich meine, wir können es ganz traditionell sehen. Früher gab es ja, da gibt es eben noch diese Fernsehpredigt. Auch da passiert ja was. Bloß es jetzt sehr viel mehr ist, oder? Dann habe ich vielleicht irgendwie eine Losungs-App und da kommt ein Losungsspruch oder ich habe irgendeine Bibel-App oder für die U-Version ist ja mittlerweile so, dass sie ganze Community-Function haben. Also wir sind ja auch so Hauskreisformate, Austauschformate oder jetzt auch WhatsApp wird ja auch verwendet. So Signal, was dann auch immer ist, zum Beispiel als kirchliche Austauschplattform und so weiter. Also das heißt, oder ich folge dieser Influencerin und lerne das, oder das bringt mich zum Nachdenken und dann bespreche ich es irgendwie in der Kirche oder höre etwas anderes im Gottesdienst, falls ich in den Gottesdienst gehe. Das heißt, man kann das je länger je mehr gar nicht mehr so trennen. Und ich finde, das zeigt aber jetzt übrigens Alins Forschung extrem eindrücklich.
Ja, vielleicht, also, weil du das jetzt gerade meintest mit dem Nicht-Trennen, dass ich glaube, das ist so ein bisschen der Witz dran, dass es, wir sagen ja manchmal, Christsein ist sowas wie so, keine Ahnung, manche Theologen sagen, es ist eine Lebensform, es ist ja irgendwie was, was mein ganzes Leben beeinflusst. Und genauso ist es mittlerweile fast mit dem Digitalen. Also ich überlege mir ja gar nicht mehr, bin ich jetzt gerade digital oder nicht, sondern ich bin es automatisch die ganze Zeit. So, keine Ahnung, wir nehmen jetzt hier gerade über eine Plattform auf, ich habe sogar zwei Handys neben mir liegen, bin darüber theoretisch erreichbar. So, ne, bin ich jetzt gerade digital oder bin ich analog? Ich kann es gar nicht mehr sagen. Und das beides überlappt, so dass ich halt so dieser Selbstverständlichkeit von dem Christinnensein in meinem Leben überlappt mit dieser Selbstverständlichkeit von der Nutzung oder Omnipräsenz von den ganzen digitalen Technologien. Und ich glaube schon, dass Leute dann ja nochmal einen Unterschied machen können oder reflektieren können, PastorIn versus InfluencerIn. Also das ist, glaube ich, ja gar nicht der Punkt, aber sondern eher so dieses, dass man eben ganz selbstverständlich, dass man die religiöse Praxis oder die eigene Spiritualität einfach ganz selbstverständlich auch über Digitalität auslebt. Und ich glaube auch ja einfach, und das kennen wir doch alle aus dem Alltag, so gar nicht so bewusst hat, eben wie es gerade schon meint, ach, jetzt bin ich digital, ach, jetzt bin ich nicht mehr digital, sondern natürlicherweise findet meine Religion auch digital statt.
Diese Apps oder diese Art von Angeboten, was würdest du sagen, erfüllen die für Bedürfnisse? Ist das so nach Niederschwelligkeit, so nach Alltagsnähe, Orientierung oder dass man da vor allen Dingen ermächtigt ist, eben selbst zu entscheiden, ja, jetzt lese ich mir so und so viel davon durch. Ja, es macht das Ganze auch ein bisschen portionierbar.
Ja, ich glaube, ich würde auch da wieder sagen, dass ja erstmal das Grundbedürfnis auch wieder gar nicht, also wenn ich jetzt nochmal so drauf zurückkomme, dass ich so framen würde, wenn ich eine religiöse App benutze, ist es eigentlich so von der Funktion, ist gar nicht so anders wie so ein Gottesdienst, so, ne? Also das, was gerade, wenn ich es ja als religiöse Person gebrauche, ist ja schon meine Idee, dass ich diese App gebrauche, um eine Form von Gottesbegegnung zu haben, näher zu Gott zu kommen. Die Frage, die religiöse Apps stellen, und deswegen finde ich das auch so mega spannend, sich das genauer anzugucken, was haben die, warum das anscheinend vielleicht gar nicht mal besser geht, aber auch ein guter Weg ist über Gottesdienste hinaus. Also man könnte ja so ein bisschen fragen, ja gut, wir haben ja Gottesdienste, warum reichen die nicht sozusagen? Und ich glaube, da ist so der zentrale Witz schon dieses, dass ich mir jederzeit in meinem Alltag drauf zugreifen kann, wann es mir passt. Mhm. Du sagst, es ist portionierbar, genau, aber halt einfach, weil ich mir frei meine Zeit einteilen kann. Auch das kennen wir alle und das sehe ich auch voll krass in meiner Studie. Alle beschreiben, ey, ich habe keine Zeit, mein Alltag ist so voll, wie soll ich irgendwas unterkriegen? Und da sind Apps natürlich voll cool, weil du hoch individuell dir überlegen kannst, hey, jetzt gerade habe ich 5 Minuten, die ich gerne nutzen möchte für einen spirituellen Moment. Und ich glaube aber, das ist jetzt so sehr pragmatisch, der sehr pragmatische Aspekt, ich glaube schon auch, dass es da theologische Unterschiede gibt im Vergleich zu jetzt so ganz klassischen traditionellen Gottesdiensten.
Das schließt gerade die Frage an, welche Theologie finden wir denn vormerklich vor in diesen Apps?
Auch das können wir eben nicht einfach sagen, dass diese oder dass diese Theologie. Je nach App kann man das sogar selber zusammenstellen. Also ich nehme jetzt eine spirituelle App wie Insight Timer oder auch Calm. Also Insight Timer hat hunderttausende verschiedene Angebote von Meditation und Klangmeditation und Gebet und so weiter. Das heißt, ich kann mir eine extrem multireligiöse Mischung zusammenstellen an Meditation. Ich kann aber Instagram auch als zum Beispiel Katholikin nutzen und kann mir da die katholischen Predigten, ignatianische Meditation und so selber zusammenstellen.
Und also, dem Papst folgen.
Der Papst ist nicht da, aber es sind andere. Ja, genau.
Ah, der ist auf X, ne?
Ja, genau. Also jetzt auf Insight Timer, da muss man sich quasi als spirituelle Lehrerin anmelden. Oder da haben wir einen Account und dann, wenn man genügend Leute hat, die einem folgen und die Meditation machen, gibt es sogar eine Gewinnbeteiligung. Man kann die App zwar gratis nutzen, aber man kann sie auch einen Teil zahlen, wenn man mehr Angebote möchte und da gibt es Gewinnbeteiligung. Es ist schwierig zu recherchieren, ich bin dem mal nachgegangen. Aber den meisten geht es da nicht mal um die Gewinnbeteiligung, sondern auch ums Bekanntmachen. Da habe ich vielleicht 1.000 Followerinnen, aber ich habe 300.000 Follower. Aber was ich damit sagen möchte, ist, da kann ich mir wirklich eine absolut trans- oder multireligiöse oder sogar atheistische Spiritualität zusammenstellen. Ich kann aber auch eine App nutzen wie eine katholische Beicht-App. Und das ist jetzt ganz klassisch katholische App. Oder wenn wir Evermore anschauen, von der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Hannover, also da haben wir eigentlich eine evangelische Theologie, aber dann gemischt mit ignatianischer Spiritualität und so. Aber da spiele ich dir nochmals den Ball zu, Aline, weil da hast du ja super genau analysiert.
Vielleicht so eine Sache, die vielleicht schon spannend ist, also voll, was Sabrina gesagt hat, dass es gibt so viele Apps, dass man nicht sagen kann, es gibt religiöse Apps, haben die und die Theologie, so, ne? Oder supporten die und die Theologie. Aber ich glaube, was man schon sehen kann, zum Beispiel eben bei Evermore, aber auch bei Hello, also dieser riesen US-amerikanischen App, ist, dass es so ein bisschen wie so eine Wiederkehr vielleicht von sowas gibt, was wir jetzt Mystik nennen können. Das ist immer so ein bisschen blöder Begriff, weil der so riesig ist, dass manche sagen so, oh, der ist so groß, das kann man gar nicht definieren. Aber ich glaube, was damit gemeint ist, ist eben eine bestimmte Form von religiöser Erfahrung. Und zwar eine religiöse Erfahrung, die eben darauf zielt, dass ich, das ist dann eher so eine Vorstellung von Gott, die sehr mit so Gott als dem Heiligen Geist verbunden ist. Die Vorstellung, dass ich dann Gott als in dieser oder geistlichen Vorstellung, dass ich ganz eng im Innern mit ihm verbunden bin. Also diese bestimmte Qualität von Erfahrungen kann man eben auch als mystisch bezeichnen. Und das, würde ich sagen, ist das, worauf zum Beispiel jetzt Evermore massiv ausgelegt ist. indem man eben versucht, es ist weniger so ein personales Gottesbild, also zum Beispiel weniger die Vorstellung, ich spreche jetzt mit Gott als meinem Gegenüber, sondern eben wirklich so, also ganz oft kommen dann so Formulierungen sowohl in der App als auch bei den Leuten, die das nutzen, so Gott ist bei mir, ich fühle mich verbunden mit Gott, ich fühle mich Gott so nah wie sonst nie im Alltag. Und ich glaube, das ist was, was schon auch, nicht, dass es das gar nicht gibt in sowas wie zum Beispiel klassischen Gottesdiensten, aber ich würde sagen, da zielt es ein bisschen auf ein anderes Gottesbild, was vielleicht tendenziell so eher ein personales Gegenüber ist. Also wenn wir zum Beispiel, keine Ahnung, an Fürbitten denken, wo es ja wirklich eher darum geht, ich adressiere Gott als mein Gegenüber mit meinen Sorgen, jetzt so ein bisschen einfach gesagt, ist eine ganz andere Vorstellung, als zu sagen, durch meine religiöse Praxis kommt Gott mir ganz nahe in meinem Innern, so in meinem Kern.
Und ich würde das sogar jetzt nochmals kontrastieren. Ich meine jetzt bei Inside Timer, Evermore und so weiter, da haben wir das ganz stark gesehen. So dieses Mystische, das würde ich auch sagen. Also ich habe mal eine Studie auch mir angeschaut, was heißt, in den USA nutzt schon jede fünfte Person eine spirituelle App. Und das muss jetzt nicht eine spezifische Religion sein, aber das hängt auch mit diesem Aufschwung vom Thema Mindfulness zusammen. Auch als eine Praxis, die mich irgendwie grounden soll und also quasi in diesem stressigen Leben mir wieder Boden gibt und wo ich mich runterfahren kann. Also das ist ja auch verbunden mit diesen Trends, nebst jetzt Meditation wirklich mit dem Mindfulness-Trend. Und dann auf der anderen Seite gibt es aber auch wieder das Gegenteil. Also ich habe mir länger dann auch eine App angeschaut und das ist eigentlich eine Mega-Church in den USA und die hatte vier Standorte oder fünf. Und dann hatten die genug Geld und haben gesagt, so, lasst uns wieder einen Standort gründen. Und dann haben die entschieden, ja, eigentlich sind wir doch doof, wenn wir wieder lokal einen Standort gründen. Mit dem Geld bauen wir besser eine App, also so Church Home App. Und über die App kann man dann auch am Gottesdienst teilnehmen, den alle Standorte auch haben und an den Gebeten. Und da gibt es aber auch App-Hauskreise. Das heißt, es ist eigentlich eine Kopie dieser Megachurch, auch von der Theologie, auch viel stärker mit einem personalen Gottesbild, starker Bezug zu Jesus als meinem Freund, Gebetsgruppen, Hauskreise, also eher diese Ausrichtung. Und da, anstelle, dass ich jetzt eben irgendwo in L.A. dahin gehe, haben sie gesagt, wir vernetzen doch Leute und machen da wie einen fünften Standort über diese App. Und wenn eine Kirche genug groß ist, und die Frage ist ja immer Geld, weil Apps sind echt teuer, wird auch das gemacht.
Also die Leute treffen sich rein digital. Also sie sind die wie du sagst, die fünfte Gemeinde von dieser Megachurch und die sind eben digital zugehörig.
Genau, die sind digital zugehörig und wohnen jetzt zum Beispiel nicht in L.A. oder nicht in Dallas oder so, sondern sind überall, meistens sind es US-AmerikanerInnen, überall verstreut, aber die treffen sich dann da. Und vielleicht da aber noch eine Beobachtung, die ich extrem spannend finde. Also jetzt einfach, weil wir da bei einer digitalen Gemeinde sind. Aber auch bei Forschung zu Inside Timer, eben da bin ich in so multireligiösen Gruppen schon lange dabei, habe mir das angeschaut. Und das Spannende ist, dass sich die Leute da ja digital kennenlernen und miteinander meditieren, füreinander beten. Und dass aber daraus dann häufig irgendwie auch eine Form eines physischen Treffens wieder entsteht. Also bei der einen Gruppe, bei die ich mir seit 4,5 Jahren anschaue auf Inside Timer. Die treffen sich jetzt alle 1 bis 2 Jahre für so ein 10-tägiges Retreat. Da fliegen Leute aus Australien, Neuseeland, aus den Niederlanden, aus Europa an und sie treffen sich in den USA zum Beispiel dann und dann. Und haben mich auch schon mehrmals eingeladen und ich habe einfach immer gedacht, ich habe jetzt einfach nicht Zeit, 10 Tage da meditieren zu gehen. Aber es wäre wahnsinnig spannend, weil wird ja gesagt, ja, wir haben da gibt nicht mehr Treffen. Nee, das Spannende ist, dass es einen Wechsel von Treffen gibt und eine andere Verbindung über gewisse Formen von Spiritualität. Und dann kann es auch wieder sein, dass man sich 2 Jahre nicht sieht und miteinander meditiert und austauscht. Oder dass sich sogar, habe ich in dieser Gruppe gesehen, so regionale Gruppen gebildet haben, wie plötzlich haben einige gemerkt, ah, wir sind ja alle von Kalifornien und dann haben sie sich so alle 3 Monate mal so in der Mitte Kaliforniens für 2 Tage getroffen und so. Ich weiß, das klingt jetzt ein bisschen abgespaced, aber deshalb auch dieses Postdigitale oder dieses Verschmelzen oder was wir auch immer wieder hören, wenn wir Vorträge halten, ja, aber das ist irgendwie völlig embodied oder wo sind da die Körper und die persönliche Begegnung? Und eigentlich würde ich sagen, sehen wir da ganz was anderes. Ist auch sehr körperlich.
den Körper kriegen wir nicht weg, auch wenn man Spiritualität über Apps lebt. Beziehungen sind da.
Ich sehe aber auch bei diesen Apps so ein bisschen die Gefahr, dass man sehr viel ausprobiert und dann das Ganze auch ein bisschen austauschbar wird. Jetzt sagt man, ja, ich meditiere jetzt immer mit Insight-Timer, aber irgendwie passt mir das nicht mehr und dann gehe ich zum nächsten. Macht das, was wir immer betonen, ja, die Religion ist doch was Besonderes, was sehr verbindlich ist, macht das auch ein Stück weit kaputt, so ein bisschen austauschbar?
Du meinst jetzt, weil man dann vielleicht auch so zwischen einer christlichen App und einer eher in Anführungszeichen jetzt säkularen App springen kann? Oder was meinst du mit dem Austausch?
Ja, genau. Oder man kann auch sich das so puzzlemäßig zusammensetzen und es ist dann einfach ein weiteres Tool in meinem Leben, was ich dann jeden Tag halt so abhake. Genauso wie ich jeden Tag irgendwie meine Kalorien tracke. Dass man alles so mit dem Smartphone erfassen kann. Und das ist halt dann noch so ein zusätzliches Tool, damit ich dann halt funktioniere. Dann bin ich noch meditiert und dann bin ich wieder aufgeladen.
Ja, ich glaube, ich wäre da nicht so pessimistisch, weil zum einen...
Ich bin ein bisschen gemein heute.
Weil zum einen liegt da ja auch mega die Chance drin. Also erstmal finde ich das ehrlich gesagt auch eine übelst coole Sache, dass einzelne Gläubige sich ihre Form von Spiritualität aussuchen können. Also auch nochmal, ich würde immer unter Spiritualität verstehen, dass oder Spiritualität bedeutet, oder oft auch im praktisch-theologischen Diskurs im deutschsprachigen Raum eben immer schon, wie Menschen ihre Beziehung zu Gott ausgestalten. Und dass es mit Apps oder verschiedenen digitalen Angeboten jetzt mal noch eine Breite darin gibt, in der ich als Individuum relativ frei entscheiden kann, hey, was ist für mich ein cooler Weg, meine Form der Spiritualität auszuleben? Das finde ich erstmal was mega Cooles. Und ehrlich gesagt, also ich meine, mittlerweile sind wir einfach an einem Punkt, das funktioniert ja, selbst wenn wir es blöd finden, es funktioniert ja im Analogen ganz genauso. Also so diese Form von krasser Verbindlichkeit und ich gehe seit 15 Jahren jeden Sonntag in die gleiche Gemeinde, es gibt's noch, aber ich meine, wir wissen alle, dass es immer weniger gibt. Und ja, können wir vielleicht schade finden, aber ich glaube, wir können auch sehen, dass es nicht richtig aufzuhalten ist, sondern einfach ein Stück weit jetzt, das ist die neue Wirklichkeit, mit der man auch als Kirche umgehen muss und überlegen muss, wie kann ich meine Angebote daraufhin anpassen. Und ich glaube, und deswegen finde ich dieses Beispiel, was Sabrina erzählt hat gerade, finde ich mega cool, weil das ja zeigt, ich glaube, man darf dann nicht sagen, nur weil ich jetzt nicht mehr jeden Sonntag um 10 am gleichen Ort auftauche, heißt es ja auch nicht gleich, dass alles verloren geht, sondern eben es entstehen ja dann über, vielleicht natürlich punktueller, aber es entstehen trotzdem Formen von Communities, von Gemeinschaft. Also wer sagt denn, dass die qualitativ nicht genauso tragen wie eine kopräsentische Versammlung am Sonntagmorgen? Ich glaube, das wäre so mein Take.
Das ist einfach für eine Kirche, die auf fixen Mitgliedschaftsmodellen aufgebaut ist, recht nachteilig. Aber da muss man sich natürlich selber als Kirche anpassen.
Es ist eine Herausforderung, sagen wir so. Aber es ist auch eine Herausforderung für die Kirche zu fragen, anscheinend gibt es ja das Bedürfnis. Also lange wurde ja so diese Säkularisierungsthese meditiert oder oh, wir Armen und die Leute werden sowieso immer weniger spirituell und gläubig. Und wir sehen da einfach auch einen Umkehrtrend. Generation Z und Generation Alpha, also sicher Z mal wieder mehr spirituell ist, dass Menschen religiöse und spirituelle Apps nutzen. Das heißt, das Bedürfnis nach Spiritualität ist grundsätzlich schon da. Es zeigt sich einfach anders. Und das ist auch, finde ich, immer eine Herausforderung für die Kirche, zu sagen, was ist denn da das Bedürfnis und was steckt denn da dahinter? Und wie als Kirche können wir da auch eine Stimme sein und eine Gemeinschaft sein und Formen finden? Ich fände ja für die Schweiz zum Beispiel, das habe ich schon vor 5, 6 Jahren ein paar Mal gesagt, ganz, ganz spannend hätte ich den Gedanken gefunden oder würde ich den finden, wenn verschiedene Landeskirchen oder EKS und verschiedene Landeskirchen sagen würden, wir legen das Geld zusammen und wir bauen eine richtig gute religiöse App mit reformierter Spiritualität. Ich sehe da ein großes Potenzial. Was aber halt nicht so gut geht, ist, wenn jede Landeskirche sagt, oh, wir machen was Eigenes und wir haben da irgendwie ein Budget von 50.000 Franken. Weil wenn das Ding nicht gut ist, und das sehen wir auch, also das muss wirklich passen, das muss userinnenfreundlich sein. Wenn das Ding nicht gut ist, wird es nicht verwendet, weil wir einfach uns an echt hohe Standards gewöhnt sind. Aber warum steigen da Kirchen nicht ein? Und ich weiß, das haben wir sogar 2000
20 schon angesprochen, gesagt, hey Kirchen, ihr habt da mega eine Chance, aber ihr müsst euch zusammentun. Aber was wir bei Influencerinnen zum Beispiel sehen, bei religiösen Influencerinnen aus Landeskirchen, dass da häufig Leute folgen, die noch Kirchenmitglied sind, nicht aus der Kirche ausgetreten sind, aber nicht unbedingt in einer Kerngemeinde sind. Das heißt, es ist auch eine Form von Kirchenbindung und positiver evangelischer Präsenz, die Menschen jetzt von der Institution her gedacht bis zu einem gewissen Punkt auch an Kirche bindet oder zumindest Kirche auch nahe bringt.
Und vielleicht als kleine Ergänzung, ja auch nur, weil wir jetzt gerade bei den Influencern sind, ja im Übrigen auch genau die Menschen erreicht, die faktisch mit den bestehenden analogen Angeboten nicht erreicht werden. Also das war die Studie, von der Sabrina gesprochen hat, wurde von MIDI herausgegeben. Da wurden eben verschiedene FollowerInnen von religiösen InfluencerInnen befragt. Und da kam eben raus, die Hauptspannbreite sind 20- bis 39-Jährige. Und erstmal, hey, wie mega cool, dass das sind ja dann sogar oft, also die InfluencerInnen, die da angeguckt werden, sind ja sogar oft angestellte, ordinierte PastorInnen. Wie cool, dass mit so einem Angebot ja Menschen erreicht werden, die manchmal schwer zu erreichen sind. Oder ich glaube, ich erlebe das schon manchmal, vielleicht kann ich das auch leicht sagen, weil ich natürlich nicht selber in der Kirche arbeite und habe natürlich auch leicht reden, aber ich habe schon manchmal das Gefühl, dass es eine große Skepsis gegenüber digitalen Angeboten gibt und vor allem, dass irgendwie fast so ein, es soll ja überhaupt kein so Konkurrenzdenken aufgemacht werden, sondern eher Ziel ist doch auch erstmal für jede Kirche nicht, dass die Strukturen, wie sie sind, aufrechterhalten werden, sondern ja ein Stück weit, dass es geht doch irgendwie darum, klingt jetzt vielleicht romantisch, pathetisch, aber Leute in Kontakt mit Gott zu bringen. Und wenn wir nachweislich sehen, das passiert über diese Sachen, dann ist es doch eher was, wo jede Kirche sagen müsste, hey cool, lasst uns da reingehen, wie können wir das weiter unterstützen und fördern? Vielleicht auch nochmal, was Sabrina gerade meinte, will ich gleich auch nochmal voll unterstützen, dass darin ja echt auch nochmal so ganz andere Formen von Zusammenarbeit liegen könnten, weil eben nicht im Digitalen muss nicht jede Pfarrperson auf Insta sein. Ich glaube, es ist sogar ehrlich gesagt eher schlecht, weil ich glaube, dass so ein Insta-Account zu bespielen, das ist echt eine Arbeit, das ist echt ein Job. So. Und das kann ich nicht einfach, wenn ich es gut machen will, kann ich es nicht einfach so nebenher machen. Das heißt, es ist ja aber auch, darin kann ja auch eine Chance liegen, dass man sagt, verschiedene Kirchen, verschiedene Landeskirchen bündeln ihre Ressourcen und schaffen ein großes digitales Hub, wie es ja zum Teil auch schon gibt, aber wie man es ja auch weiter ausbauen könnte.
Also ihr greift mir die Frage vorweg, die ich euch natürlich als praktische Theologin stellen wollte. Ratet ihr euren Studierenden und angehenden Pfarrpersonen, macht euch einen Instagram-Account, ist genauso wichtig wie Homiletik und andere Dinge.
Weil du jetzt Homiletik gedroppt hast, springe ich da rein, weil ich da aktiv
war noch ausdeutschen den Begriff.
Ja, also Homiletik, Predigtlehre. Ich glaube, Aline und ich sagen beide nicht, ihr müsst alle einen Insta-Account haben. Aber zum Beispiel, was ich geändert habe, in Deutschland ist typisch, dass man eine Predigtarbeit schreiben muss. In der Schweiz ist die Logik ein bisschen eine andere, aber ich habe es auch da schon integriert. Meine Studis müssen nebst einer traditionellen Predigt ganz zum Schluss immer überlegen, was würde das jetzt als Insta-Beitrag aussehen? Ist ein Reel? Sind es Posts? Ist eine Story? Und wie kann ich diese manchmal wirklich komplexe Predigt in eine digitale Social-Media-Format übersetzen. Und ich finde, das gehört mittlerweile zur praktisch-theologischen Grundbildung dazu, dass wir uns in allen Disziplinen das genau überlegen. Übrigens für die Seelsorge auch, genau das Gleiche. Was heißt denn digitale Seelsorge? Und dann würde ich doch sagen, man muss auch Flair haben. Mag ich es, poste ich gern, präsentiere ich mich. Und das müssen nicht alle machen. Aber was wichtig ist, ist dann nicht, einander irgendwie abzuwerben und zu beneiden oder so, sondern ist doch mega cool und das hat Aline ja schon gesagt, wenn das jemand gut macht, diese Person zu unterstützen und zu fördern und andere machen anderes gut. Zum Beispiel das RefLab, jetzt der Zürcher Landeskirche, da haben die was versucht, das ist jetzt viel, viel weniger Personal gedacht, aber viel mehr halt auch über Podcasts und Blogs, dass das echt mutig war, das einfach mal zu starten, aufzubauen. Und man sieht in einem Gebiet auch so postevangelikal, aber überhaupt nicht nur da, echt Menschen anspricht, Dinge abdeckt, coole Podcast-Formate bietet, Diskussionsplattformen, die total aktiv sind und von denen gezerrt werden, über die diskutiert werden. Ich habe auch schon nicht nur einmal bei Studis gesagt, habt ihr gehört oder gesehen, ja, das war jetzt gerade Thema beim dem Podcast oder RefLab oder dem Podcast-Festival. Also ich würde diese Dinge nicht unterschätzen und auch sagen, müssen Kirchen bewusst auch fördern. Ich finde Gemeinde vor Ort mega wichtig. Ich bin ja selber Pfarrerin, war 6 Jahre Pfarrerin. Aber auch solche Angebote und Dinge wie jetzt ein RefLab oder einzelne Influencerinnen, die wir auch in unserer Kirche haben, zu unterstützen, sagen, cool, mach doch das und wir geben auch Stellenprozent und Geld.
Auf was für Form von Verbundenheit trefft ihr aber dann auf Seiten der UserInnen zum Beispiel? Also wenn ich jetzt Pfarrer XY folge, ich fühle mich da genauso zugehörig zu der reformierten Kirche oder ist es schon etwas anderes?
Der Witz an der Frage ist ja, es hat ja so ein ganz bisschen, ist es ja so die Suggestion, dass jetzt die Verbundenheit beim 0815 Kirchenmitglied mega hoch ist. Also es spielt ja so ganz leicht, ich glaube, deswegen habe ich es gerade so gezögert, es spielt ja so ein ganz bisschen, spielt die Frage ja wieder so diese analoge und digitale Verbundenheit aus. Vielleicht ist auch nochmal voll wichtig, man spricht ja mittlerweile von sowas wie einer Kultur der Digitalität. Das heißt, die Idee ist ja, dass die Erfahrungen, die im Digitalen passieren, nicht komplett andere Erfahrungen als im Analogen, sondern das, was man im Digitalen sieht, man es oftmals ein bisschen wie so unter dem Brennglas. Deswegen ist, glaube ich, auch für die Forschung voll cool, da so hinzugucken, weil es wie so, man kann wie so ranzoomen an menschliche Erfahrungen. Aber das Gleiche gilt dann eben auch für den analogen Kontext. Und das ist voll oft wird für sowas wie so Community oder Gemeinschaft oder eben dann verbunden, also was ja so ein bisschen dahinter steckt, wenn man so Verbundenheit sagt, wird mittlerweile ja so die Metapher vom Netzwerk verwendet. Das betrifft den Menschen, egal ob analog oder digital. Und die Idee dahinter ist eben, dass einfach Menschen faktisch in unserer westlichen Gesellschaft heute eben immer schon Gemeinschaft, es gibt nach wie vor ein Gemeinschaftsbedürfnis, aber es ist eben nicht mehr so dieses Bedürfnis nach, ich werde in eine Kirche hineingeboren und dann bin ich da einfach mein Leben lang drin und es läuft so parallel zu meinem Leben nebenher mit, sondern dass ich stelle mich selber als Individuum, ich baue mir so ein bisschen so mich selbst als Individuum, als Subjekt. Und dazu passend suche ich mir dann verschiedene Formen von Gemeinschaft, die vielleicht zu punktuellen Aspekten passen. Also ich habe nicht wie so eine krasse Verbindungslinie zu der einen Gemeinschaft, sondern ich habe so wie so verschiedene Fäden in ganz verschiedene Communities und Richtungen. Und ich glaube, das ist die Art von Verbundenheit, die man natürlich eben gerade im Digitalen sieht. Also zum Beispiel, du hast vorher auch schon gesagt, irgendwie, keine Ahnung, wenn ich auf Insta, wenn du dir feministische Theologie auf Insta anguckst, dann entsteht ja auch schon irgendwie eine Form von im weitesten Sinne wahrscheinlich irgendwie Zugehörigkeit, weil man sich inspirieren lassen kann von einer Theologie, die man vielleicht sonst noch nicht so viel gehört hat. Und das schließe ich ja gleichzeitig auch nicht aus, dass ich natürlich dann aber auch mal in einen analogen Gottesdienst gehen kann und irgendwie, keine Ahnung, an der Taufe teilnehmen oder sowas. Und das ist aber alles gleichzeitig Teil. Und sicherlich sind dann, ich stelle mir das jetzt gerade vor, wie so Fäden, wie bei so einem Spinnennetz. Eben, natürlich sind die einzelnen Fäden wie so ein bisschen dünner, aber sie bestehen. Ich glaube, erstmal muss man ja auch nicht wie abwerten, dass das dann nicht so doll trägt, wie wenn ich jetzt diesen einen fetten Faden habe, sozusagen. Genau. Sehr bildlich.
Da ein ganz konkretes Beispiel dazu, zu dem, was jetzt du, Aline, gesagt hast. Ich treffe mich so alle 4 bis 6 Monate mit einem guten Freund, der ist 20 Jahre älter als ich. Sonst haben wir eigentlich keinen Kontakt. Wir wohnen auch nicht im gleichen Ort. Sind beide theologisch interessiert, theologisch gebildet, kirchlich. Und wir treffen uns, tauschen aus und wie häufig gelangen wir zum Beispiel zu diesem und diesem RefLab-Podcast oder diesem Podcast Das Wort und das Fleisch oder was auch immer. Also eigentlich verbindet sich da Kirche wieder natürlich überregional, aber ganz stark über auch Diskurse. Wie findest du das? Oder hat dich das inspiriert? Also das Netzwerk, das Aline gesagt hat, und ich würde sagen, da ist dann aber auch häufig der Diskurs eine Form, der dieses Netzwerk irgendwo auch stärkt. Oder eine Form der Erfahrung, weil jetzt eine religiöse oder spirituelle App, auch das Folgen bei einer religiösen Influencerin, auch das Hören eines Podcasts ist auch mit Erfahrung verbunden, je nachdem mit religiösen Erfahrungen. Das heißt, auch da gibt es wieder Verbundenheiten. Mein Wunsch wäre für Kirche, und ich weiß, das geht gegen die institutionelle Logik, da sind wir uns dessen bewusst als praktische Theologinnen, wir lehren Kirche als Institution und Organisation und so weiter, aber mein Wunsch wäre, diese Netzwerkverbindungen auch als Chancen und als Stärken zu sehen. Und nochmals zu fragen, und was heißt, dass ich Menschen über Themen, über Peer Groups, zum Beispiel die eine Influencerin, die alleinerziehende Mutter ist, und dann sieht man wirklich bei Followerinnenforschung, dass sehr, sehr viele irgendwie religiös interessierte oder religiös verbundene alleinerziehende Mütter der folgen. Das heißt doch auch was für uns als Kirche. Mhm. Da gibt es Nischen und da gibt es Bedürfnisse. Es führt halt auch zu einem Austausch und zu einem gemeinsamen Theologisieren. Also ich glaube, ich meine, wir verbinden uns ja auch über diese Followerin und diese, also sprechen über die Person. Also das heißt, es gibt eine andere Form des Theologisierens. Ich finde das übrigens auch für ganz traditionelle Gemeinden extrem wichtig, dass wir gelebte Theologie theologisieren fördern. Was ich aber sehe, ist, dass durch das Digitale und diese vielen Diskursformen, und ich meine mit Diskurs schon auch Bilder, aber dass das noch viel stärker gefördert wird im Austausch. Oder dass ich Menschen sehe, die kenne ich über Insta und dann sehen wir uns und wir umarmen uns und merken, wir sind verbunden und freundschaftlich verbunden und haben sofort die gleiche Ebene des Austauschs, weil wir so viele Diskurse und Themen und Bilder geteilt und geführt haben online.
Sabrina und ich haben einen Vortrag gehalten letzte Woche und für diesen Vortrag haben wir praktisch theologische Journals analysiert der letzten Jahre und geguckt, wie verstehen diese Journals Digitalität. Und da haben wir einen Artikel gefunden aus dem Jahr 2017, also so, da gab es schon 10 Jahre ein iPhone. Und dann hatte ein Theologe darin geschrieben, ja, wir müssen erstmal gucken, wie sich das durchsetzen wird, so dieses Internet in Bezug auf religiöse Sachen. Und irgendwie denke ich mir so,
das bleibt
ja,
nicht.
Also fairerweise, er hat es so als favorisiert, er hat es nicht genauso geschrieben, aber irgendwie krass, dass man so, also wirklich auch im, also da auch mal selbstkritisch jetzt im theologischen Diskurs, auch theologisch-wissenschaftlichen Diskurs, ist so krass, dass man so doll diesen, ja fast schon so Kulturpessimismus oder diese krasse Skepsis gegenüber dem Digitalen hat, weil das war zu einem Zeitpunkt, ich habe ja ganz am Anfang vom Podcast habe ich erzählt, dass diese Heidi Kempel 2014 schon verschiedene religiöse Apps kategorisiert hat, also 3 Jahre, bevor jetzt besagter Theologe sagt, ja, mal gucken, ob sich das überhaupt so durchzieht. Und irgendwie sagt das eigentlich auch über die Theologie aus, dass man sich damit so schwer tut. So, ne, bevor das jetzt so völlig naiv klingt, ist uns beiden ja auch völlig klar. Uns ist auch klar, wer hinter Plattformen wie Instagram steckt. Uns ist auch klar, dass es Algorithmen gibt, dass da kapitalistische Logiken greifen und so weiter. Also natürlich ist da nicht alles perfekt und da gibt es Sachen, die man, da muss man hingucken. Aber ich glaube, so diese Denke von so, können wir da so hingehen oder ist das fast so ein bisschen so eine verbotene Zone? Ich glaube, die finde ich wahnsinnig spannend als Selbsterkenntnis über die Theologie.
Wenn Menschen sich dort eben gerne aufhalten, im digitalen Raum mit dem Smartphone unterwegs sind, dass man es als Kirche dort eigentlich denen auch schuldig ist, dann da auch präsent zu sein, absolut, oder? Wenn ich mein Smartphone nicht dabei habe, fühle ich mich irgendwie amputiert.
Voll, ja, ich same, genauso. Man schneidet sich ja einfach richtig so, wenn, angenommen, ich meine, ich kenne jetzt auch keine Kirche, die sagt, ich gehe kategorisch, berühre ich das Digitale nicht, aber ich glaube, das muss man sich schon bewusst machen. Das ist nicht wie so ein Bereich und man überlegt, kann man da reingehen oder nicht, sondern es ist wie so, da passiert einfach nun mal Leben 2026.
Ich glaube, wenn wir das so binär aufspalten oder Kirche vor Ort und so und die Menschen gehen dahin, ich glaube, wir verfallen da wirklich so in eine Romantisierung rein und vermeiden die Realität. Und es geht mir nie um eine Abwertung lokaler Gemeinden. Ich liebe die ja eben. Ich mache ja Kirchenentwicklung und forsche dazu seit mehr als 17 Jahren. Das ist nicht die Frage. Aber wir müssen einfach knallhart auch die Realität und auch die Lebensrealität anschauen. Und wenn wir praktisch theologische Forschung anschauen oder auch schauen, wie Kirchen argumentieren, argumentieren die ganz häufig institutionslogisch. Wenn wir aber die Lebensrealität der Menschen anschauen, haben wir eine User-Orientierung. Also von den Menschen her bauen die sich eigentlich ihre spirituellen, religiösen Bedürfnisse auf mit ihren digitalen Connections, lokalen Connections, regionalen Connections und so weiter. So das eine und das andere, einfach weil du gesagt hast, das Smartphone ist ja auch mein Zuhause oder ich fühle mich amputiert. The Global Smartphone war eine Studie aus 2020 und da beschreiben ganz viele Menschen das Smartphone als ihr Zuhause. Es gab Studien mit Studierenden und da wurde gefragt, wenn die Polizei, also mit mehreren tausend Studierenden, eine halbe Stunde Zeit habt, euer Zuhause zu durchsuchen oder euer Smartphone. Was wäre euch lieber? Mehr als 80% haben gesagt, ihr könnt mein Zuhause so lange durchsuchen, wie ihr möchtet, aber haltet euer Finger fern von meinem Smartphone. Oder was auch Forschung gibt, ich habe dieses Jahr, Anfang Jahr, einen Artikel geschrieben zu dem Smartphone als Spiegel der Seele. Auch im Bereich eigene Identität und so, wenn wir schauen, wie wir das personalisieren. Es ist ja nicht so dieser eine Gegenstand, aber wie personalisiere ich den? Was, ich habe meine Bilder, ich habe meine Daten darauf. Das ist auch ein seelsorgerliches Tool. Ich organisiere mein Leben. Ich pflege wahnsinnig viele Verbindungen über das Smartphone. Frage, wie geht's? Was machst du? Und dann sehe ich mal eine Freundin zum Kaffee und oh, schön, dich hier zu sehen. Nachher geht's wieder auf WhatsApp oder Signal oder Threema oder so weiter oder Insta. Und das, also das ist dieser Begriff Home oder Heimat, Amputation ist genau das, was auch Forschung zum Smartphone abbildet, wie die Menschen damit leben, umgehen und empfinden.
Ist das Smartphone für dich in dem Begriff auch ein spirituelles Gerät?
Das Smartphone an sich nicht. Es hängt davon ab, wie ich mir das Smartphone zusammenbaue und wie ich das nutze. Und ich kann es für spirituelle Zwecke nutzen. Ich kann aber auch gar nicht für spirituelle Zwecke nutzen. Häufig sieht man ja aber, dass der Nutzen wahnsinnig breit ist von Lebensorganisationen, Erinnerung, Tagebuch, Follower, Unterhaltung, eben Spiritualität, Forschung. Ich meine, ich habe alle meine Journals auf dem Smartphone in einer App. Ich müsste gerade noch 1100 Artikel lesen, wenn ich up-to-date sein möchte. Und je stärker also wir zu den jüngeren Generationen kommen, je höher ist die Digitalisierung, je stärker ist auch diese Realität. Und auch da ist nicht eine naive Aussage von natürlich ist die Abhängigkeit hoch, natürlich ist die Gefahr da, natürlich sind Algorithmen biased und die Abhängigkeit, Insta hat eine Logik der Abhängigkeit und TikTok noch stärker. Also das heißt, wir blenden diese kritischen Dinge nicht aus, aber wir müssen einfach auch die Realität anschauen, wie Menschen heute agieren.
Niemand hat Bock, dass das eigene Smartphone durchsucht wird, können wir wahrscheinlich alle fühlen. Und tatsächlich ist es so, wir haben vorher schon mal ganz kurz diese große App Hello erwähnt aus den USA. 2024 haben die ihre Datenschutzrichtlinien geändert, aber da gab es tatsächlich also massiv Probleme mit dem Datenschutz. Da kann man eben auch zum Beispiel Reflexionen über die App einspeisen. Das heißt, es sind natürlich hochsensible, religiöse Daten sind immer hochsensibel, aber eben wirklich auch noch ja Reflexionen der Person aus dem Moment, also ja, in der Forschung würden wir sagen, wirklich eben sensibelste, was es gibt. Und die wurden zum Teil, es war in den Datenschutzrichtlinien dieser App, dass sie das an zum Beispiel Parteien weitergeben können. Und soweit man weiß, ist das eben tatsächlich auch passiert. Man weiß bei Hello, dass relativ viele Trump-nahe Personen dahinter stehen, sowohl J.D. Vance als auch der PayPal-Mitentwickler. Das nimmt dann natürlich Ausmaße an, wenn es dann diese Verflechtung von politisch problematischen Ansichten und Religionen gibt und dann speziell auch noch über eine App. Das ist natürlich eine mega Kehrseite davon, aber ich glaube, das Wichtige daran ist ja, das heißt ja nicht, dass das Digitale schlecht ist, sondern daran, dass es einfach wie so ein Worst-Practice-Beispiel dafür, was man nicht machen sollte und warum es eben ja umso wichtiger ist, dass Kirchen verantwortungsvoll einen Zugang zu digitalen Erfahrungen oder Tools schaffen.
Oder zumindest auch Empfehlungen geben und sagen, hey Leute, guckt mal in die AGBs rein, guckt, wer steht dahinter, wer profitiert.
Genau.
Auch in dem Sinne.
Und stärker wird es nochmals, und das haben wir jetzt gar nicht angesprochen, aber Aline und ich waren die ganze letzte Woche noch mit mehreren Teammitgliedern auf einer Tagung zu Kirche und AI. Und ich war extrem also beeindruckt, aber auch schockiert, wie häufig AI wirklich als Seelsorgeratgeber schon genutzt wird. Fragen zu Gott, zu Spiritualität, zu Lebensfragen, zu Krisen in Partnerschaften und so weiter. Und das ist eine wahnsinnig hohe Zahl. Und das heißt auch, wir sehen sogar da auch eine Verschiebung von Menschen. Wir haben sogar irgendwo Daten auch. Ich glaube, Mike hat die Daten da, wo Leute sagen, naja, das hätte ich jetzt irgendwie meine Pfarrerin gefragt, aber jetzt frage ich AI dazu. Also gehe ich zuerst mal zu AI und frage diese Dinge. Also auch da haben wir nochmals einen Player, jetzt neben Apps und Influencern und so weiter, die nochmals Dinge zuspitzt und natürlich auch kritische Dinge und Datenschutzdinge, aber die nochmal eigenständig religiös-spirituell agiert, je nachdem, wie man sie nutzt und promptet.
Würdest du sagen, da ist so eine Grenze von digitaler Spiritualität, wenn es dann so in Seelsorge-Dinge geht, echten Trost, wenn ich gerade in einer verletzlichen Situation bin?
Ich habe jetzt eine Studie gesehen, das ist in Japan, also KI-Puppen für Menschen im Alter, die sich einsam fühlen. Das war eine Studie und da haben ältere Menschen gesagt, naja, aber das ist ja ein besseres Gegenüber als meine Kinder, die ich sowieso nie sehe und so. Also das heißt, das hebt auch einen gewissen Teil der Einsamkeit auf und ich habe ein Gesprächsgegenüber. Wie viele Seelsorgefälle gab es schon, wo ich in einer sehr vulnerablen Situation zu einer Seelsorge kam und da wurde was absolut Schräges gesagt. Also viele SeelsorgerInnen geben sich sehr Mühe, aber das andere gibt es einfach auch. Aber natürlich ist es super vulnerabel. Also wie ist denn eine KI programmiert? Und was macht eine KI, wenn jemand Tipps für Suizid möchte? Also einfach, das sind alles wahnsinnig heikle Punkte. Und gleichzeitig, also in der Psychologie gibt es das schon. Es gibt ja so AI-Bots, es gibt Apps, vor allem in der Verhaltenspsychologie. Also sie wurden so als AI-Therapeutin trainiert und ich kann mir die dann auch ein bisschen auswählen, wie die aussieht. Und das wird häufig eingesetzt zwischen Therapiesessions. Also ich habe eine Therapeutin und dann habe ich da aber 24/7 auch so ein AI-Therapeutin, Verhaltenstherapeutin als ein Gegenüber, an das oder an die, der, das ich mich wenden kann. Natürlich ist es immer auch fraglich. Es laufen viele Studien. Ich glaube, es braucht auch noch viele Studien dazu, aber es wird gemacht.
Bevor uns die Zeit davonläuft, möchte ich noch kurz zu den Influencern zurückkehren. Aline, du hast ja viel darüber geforscht. Mich hat überrascht, dass eigentlich nicht die am erfolgreichsten sind, die das sehr gut drauf haben, so am meisten Aufmerksamkeit zu generieren, sondern ihr schreibt ja, es hat sowas damit zu tun, dass man stimmig kommunizieren muss, dass man kompetent ist und glaubwürdig rüberkommt. Also dass einem das zugeschrieben wird. Und dann ist so die Mischung perfekt, um erfolgreich zu werden.
Genau, also wir sind da eben im Team seit einigen Jahren unterwegs. Ich glaube, Sabrina hat einen der ersten InfluencerInnen-Artikel geschrieben oder den ersten vielleicht sogar. Und ich glaube, die Pointe ist eben so ein bisschen, also ich weiß, was du meinst mit dem Perfekt, aber es könnte vielleicht so ein bisschen falsch klingen, weil also im Prinzip ist die Pointe an diesem Influencing so ein bisschen, dass ich um erfolgreich, jetzt mal rein reichweitenmäßig erfolgreich InfluencerInnen zu sein, braucht es quasi einen Mix aus Person und Thema. Das hat Sabrina eben in diesem Aufsatz ganz schön gezeigt, was dann zu einem Sinnangebot führt. Das ist, man könnte dann sagen, das ist dann sowas, man sieht dann, man bekommt so eine Deutung und der Witz ist eben, weil ich immer schon Einblick in das Leben der Person bekomme, ist wie so eine gelebte Deutung. Also ich kriege diese Lebensdeutung immer schon vorgelebt durch Instagram. Und ich habe mir neulich mit einem Kollegen zusammen mal genauer angeguckt, warum sind eigentlich so diese bestimmten Accounts so viel erfolgreicher als andere Accounts. Und wir haben gemerkt, dass es eben genau deswegen ist, weil diese sehr erfolgreichen Accounts, die haben wirklich ein ganz klares Thema. Es lässt sich ganz, das kann ich jetzt gut oder schlecht finden, aber ich kann ganz klar beschreiben, was das Thema ist. Das steckt dann zum Teil schon im, ich will jetzt keine einzelnen rausgreifen, aber im Namen, im Instagram-Namen oder im Account-Name dieser Personen. Und es ist eben nicht nur, dass ich einfach mein Leben zeige, sondern es ist eben immer schon, es ist wie so, wir haben das dann genannt, wie so einen reflektierten Einsatz der Person auf das Thema hin. Und ich glaube deswegen nur bei dem Perfekt wäre ich insofern vorsichtig. Es ist schon wirklich krasse Arbeit, die dahinter steckt, um das so zu machen. Also krasses Planen meiner Posts, meiner Stories, um immer schon deutlich zu machen, jetzt zeige ich zwar was von meiner Person, aber das ist auf die und die Weise mit dem Thema, um das es mir hier geht, verbunden. Und das ist, glaube ich, die krasse Pointe dahinter.
Was bedeutet das aber dann für eine Kirche, wenn dort Personen auftreten, denen ja auch Autorität letztendlich zugeschrieben wird, ohne dass sie vielleicht ausgebildete Theologinnen sind?
Ja, ambivalent, würde ich sagen. Also auf der einen Seite finde ich auch da erstmal ja auch wieder cool, dass, ich meine, das sind dann oft auch, nicht nur, aber ja oft ja auch zum Beispiel junge Leute wieder genau in dieser Altersgruppe, was wir schon vorher hatten, wo Kirche oftmals Probleme hat, die mit ihren, also oder zumindest Landeskirchen, die mit ihren Angeboten zu erreichen. Erstmal ja nice, dass sich Leute da hinstellen und Bock haben, zu erzählen, wie Glaube ihr eigenes Leben beeinflusst. So, ich würde auch sagen, das ist ja auch erstmal wieder kein Gegenüber zur Kirche, sondern das ist ja irgendwie genau, das erfüllt ja vielleicht dann erstmal die gleiche Intention, die jede Kirche hat. So, ne? Mhm. Es wird aber dann problematisch. Also ich finde, das Gegenüber ist hier gar nicht so sehr ordinierte Personen versus nicht ordinierte Personen, sondern ich glaube, das Problematische ist eben, dass manche Accounts dann so stark rechtsextreme Narrative bedienen, dass tatsächlich einfach ein bisschen wie bei der Hello-App man dann einfach so ganz starke Verwebungen sieht zwischen christlichem Glauben und, ich würde sagen, menschenverachtenden rechtsextremen Narrativen. Und ich würde sagen, da ist der Punkt, wo irgendwie Kirche überlegen muss, hey, wie können wir da irgendwie was entgegensetzen? Weil da kippt es einfach in Richtungen, in die man, würde ich sagen, christlich verantwortet nicht gehen kann.
Was mir so ein bisschen aufgefallen ist bei den ganzen Influencern, aber trifft vielleicht auch auf die Apps zu, die konfessionellen Unterschiede werden je länger, je mehr einfach ziemlich entweder nivelliert oder links liegen gelassen.
Das sehen wir auch eben. Das hast du jetzt schon erwähnt. Bei den Apps, bei den Influencern ist das Gleiche. Das funktioniert dann auch über diese Sinngenerierung, über das Sachthema. Und ich habe vorhin ja das Beispiel gebracht mit, also Religion, alleinerziehende Mutter. Da kann ich irgendwie katholisch, evangelisch sein oder konfessionslos oder in der Freikirche. Das kann mich treffen, das kann mich betreffen. Das heißt, diese Konfessionsgrenzen, die verschwimmen auch da, wobei es gibt auch stark konfessionelle InfluencerInnen. Oder wir haben uns ja auch stark InfluencerInnen aus der evangelischen Landeskirche angeschaut. Und das ist auch wieder, da gibt es wirklich Spezifika, wie da die Logik ist, wie andere Logiken sind. Und wie die natürlich dann auch auftreten in Verbindung zu ihrer Kirche. Also jetzt gerade ordinierte InfluencerInnen oder im Katholischen auch Priester, das ist ein extrem spannendes Spiel mit Individualität und Institutionalität. Und die bespielen immer beides. Und häufig sind sie als Individuum da, zeigen sehr viel Einblick in ihr Privatleben, haben aber einen Collar an oder so. Das heißt, ich spiele dauernd gerade auf der Bildebene mit auch Autorität, institutioneller Autorität mit mir als Person. Aber wenn ich das nicht auf eine gewisse Authentizität mache, wie Aline erklärt hat, dann bringt es mir dann auch nicht so viel. Also es muss diese Sinngenerierung zwischen Sachthema und mir als Person, das muss schon stimmen.
Vielleicht muss sogar diese bildliche Anlehnung an das Traditionelle je länger, je mehr sein, habe ich mir so überlegt, weil ja die Leute immer weniger informiert sind über Religion und dann vertraut man sich doch vielleicht eher einer digitalen Persönlichkeit an, die das dann doch ausstrahlt, diese Bilder, die man dann noch hat, wie ein Pfarrer oder jemand auszusehen hat mit dem Collarhemd und schreibt dann mehr Kompetenz zu, weil man sich selber eben vielleicht auch noch gar nicht so gut auskennt.
Wobei ja schon auch der Witz ist, dass man gerade auf Instagram nicht unbedingt den Leuten, die sich so und so, also so pastoral inszenieren, die Kompetenz zuschreibt. Wir haben eine Studie gemacht mit eher evangelikal bis postevangelikalen InfluencerInnen, haben mal so ein bisschen dann nach ihrem Selbstverständnis gefragt. Und da sieht man das eben speziell bei eben eher evangelikal geprägten InfluencerInnen. Sie schreiben sich selber eine sehr hohe Autorität und Deutungsmacht zu, sowohl was den Umgang mit dem Algorithmus angeht, was die FollowerInnen angeht, was aber auch ihre eigene Theologie oder Bibelhermeneutik angeht. Ich könnte mir vorstellen, dass deswegen eben diese bestimmten Accounts so ziehen, weil eben, was wir gesagt haben, wenn das Thema wichtig ist, dann muss ich natürlich aber der Person, die dieses Thema vermittelt, schon eine gewisse Kompetenz zuschreiben, sonst wird das Thema irgendwie hinfällig. Und wenn eine Person schon selber mit dieser Autorität oder sich selbst diese Autorität zuschreibt und mit dieser Autorität auftritt und spricht, ich glaube, dann ist es natürlich wahrscheinlicher, dass vielleicht auch das Gegenüber der Person diese Autorität zuschreibt. Und ich glaube, das ist tatsächlich ein größeres Gut auf Instagram und Co. als jetzt, ob ich ein Collarhemd anhabe oder nicht. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass manchmal für, ich nenne es jetzt mal, liberal denkende Pfarrperson mega schwierig ist, diese Logik zu bespielen, weil gerade wenn man irgendwie sowas wie so nicht sagen will, das ist die Wahrheit, sondern irgendwie plurale Wahrheiten nebeneinander stehen lassen will, dann ist es natürlich relativ schwer, das gut als ein Thema mit Kompetenzausstrahlung zu kommunizieren. Also man hat es natürlich deutlich einfacher, wenn man so eine gewisse Schwarz-Weiß-Denkweise hat, zu kommunizieren, das ist die Wahrheit, das ist richtig, das ist falsch.
Das ist die Logik des Netzwerks, das dich natürlich dann bevorteilt, wenn du solche reißerischen Dinge eher posten kannst, genau. Ja.
Ja, aber vielleicht auch nochmal, irgendwie habe ich noch die Hoffnung, dass man wie noch so einen Weg finden kann, dass man, warum soll man, also es ist vielleicht komplizierter, sowas zu vermitteln, wie so, hey, es gibt nicht nur die eine Wahrheit, sondern es gibt plurale Wahrheiten, aber auch, also jede Kirche hat eine Botschaft, so, warum soll man auch diese, ich nenne es jetzt mal plurale Botschaft, inklusive Botschaft, warum soll man auch nicht die on point, catchy vermitteln können? Also ich glaube, es ist ja nicht nur dieses Schwarz-Weiß-Denken, sondern ich glaube, es ist wirklich auch die Form der Kommunikation. Also ich kann das ja schon so kommunizieren als, hey, guck mal, das ist vielleicht nur meine Deutung und ich weiß, es ist nur meine Deutung, aber ich finde es eine richtig coole Deutung. Und ich glaube, da ist schon noch Potenzial bei eher liberalen Accounts, sich davon einfach was abzugucken.
Ja, da haben wir Potenzial und es wird aber auch gemacht. Also ich finde das sehe ich zum Beispiel jetzt nicht bei einem einzelnen Account, aber ich sehe das beim RevLab. Ich finde auch, Anders Ahnen bespielt das seit 2021 extrem gut. Ich finde verschiedene Tofia behütet mit Fragen von queerer Theologie, haben wir Forschung dazu gemacht und ist Pastorin ordiniert. Also es wird auch bespielt. Ich glaube, man muss die Nische anders finden. Es ist eine andere Herausforderung, wenn ich die Grautöne vermitteln möchte. Ich glaube, was noch dazu kommt, ist, dass die Logik, und dazu, da hatten Patrick und ich mal was geschrieben, die Logik so dieser 60er Jahre, 50er Jahre des Pfarrhauses wieder aufkommt. Also ich muss auch noch stärker, also die ich zeige, zum Beispiel über Insta, sehr viel Einblick in mein Privatleben auch. Oder bis zu einem gewissen Punkt, auch auf YouTube, je nachdem. Das heißt, ich muss auch diese Logik von, ich bin eine gewisse religiöse Autorität oder ich bin Pfarrerin oder auch, und ich bin Privatperson und das ist mein Leben, neu kombinieren und wir kriegen nochmals neue, ganze andere Einblicke in die Lebenswelt, die Lebensrealität quasi in das Pfarrhaus. Wir haben damals gesagt, im Pfarrhaus brennt wieder ein Licht, weil quasi die Pfarrhausdebatte seit den 90er Jahren so abgehandelt war und gedacht, da gibt es nicht mehr Neues. Egal, ob die Leute im Pfarrhaus wohnen oder nicht, aber die Leute nehmen die Räume irgendwie als Pfarrhaus oder religiöse Räume wahr, auch wenn es eine Andacht aus dem Wohnzimmer gibt oder in der Küche. Also es sind nochmals auch Räume, werden irgendwie anders gefüllt und diese Autorität, je nachdem, wie ich die fülle, wird anders gefüllt. Das wäre eigentlich eine spannende Debatte. Ich finde, dieses Plurale, auch Liberale, wird schon sehr gut bespielt, aber ich fände es extrem spannend. Das müsste man mal vertiefen, auch mit diesen Influencern. Wie bespielen wir das? Wie können wir das bespielen? Und wie können wir das raus eine Stärke bauen, weil der Algorithmus halt das Schwarz-Weiß sonst pusht?
Das finde ich eigentlich ein sehr gutes Schlusswort. Ich bedanke mich bei euch beiden für das Gespräch, bei dem ich heute auch viel gelernt habe. Merci vielmals.
Gern.
Gerne.
Das heutige Abschlusszitat stammt von einer Person, die ihr wahrscheinlich auch kennt, nämlich von Professor Dr. Anna Neumeier von der Uni Bochum. Und von katholisch.de wurde sie letztes Jahr gefragt, wie sich Glaube verändert, wenn man viel Content von Influencern anschaut. Und sie sagte dann:
Lichtreflex.
Das ist eine große Blackbox, die noch nicht gut erforscht ist. Ich glaube aber, das vorherrschende Muster ist, dass die Leute auf der Suche nach etwas sind, das sie bestätigt, wo sie stehen. Vornehmlicher geht es um eine Art Stabilisierung der religiösen Identität von etwas, das man vielleicht innerlich schon fühlt, aber durch den Content weiter bestärkt wird. Ja, der Algorithmus begünstigt teils reißerische, populistische Inhalte. Aber es gibt eben auch andere Fälle und der Austausch im Internet hilft, die eigene Identität zu verhandeln und neu zu betrachten. Liebe Reflex-Community, merci fürs Dabeisein und Mitdenken. Das nächste Mal sprechen wir über Antisemitismus mit Professor Dr. René Bloch von der Uni Bern. Abonniert doch Reflex auf der Podcast-Plattform eurer Wahl oder ihr findet auch die neuesten Posts auf Instagram und Facebook. Merci für eure Likes. Und wie immer, bleibt reflektiert. Bye.